Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig. Sie hören die mittlerweile 12. Folge von Neues aus der Klinikseelsorge.
Heute geht es wie in der letzten Folge um das Thema Sterben und Tod, Gespräch mit einer muslimischen Seelsorgerin. Neues aus der Klinikseelsorge, was deiner Seele gut tut. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com, evangelischer Klinikseelsorger, Coach, Mediator. Begleite mich bei meinen Begegnungen. Los geht's! Jetzt setzen wir das Gespräch mit Songül Yasha fort. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
Gucken wir mal einen Schritt weiter. Der Tod ist eingetreten. Mhm. Wer wird im Islam in die Vorbereitung in diesem Moment eingebunden?
Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sehr viele Angehörige tatsächlich sehr überfordert waren in solchen Situationen. Sie wussten nicht, was mache ich jetzt, wen kontaktiere ich jetzt? Also die vollkommen verunsichert sind. Mhm. In der Regel ist das so, wenn der Arzt den Tod festgestellt hat, wird das Bestattungsinstitut informiert. Mhm. Denn wenn es jetzt ein natürlicher Tod war und keine Obduktion stattfinden muss, wird der Tote dann transportiert. Mhm. Und die Kleidung wird abgelegt und dann fängt man eigentlich schon mit der Totenwaschung an. Es sei denn, man erwartet noch ein paar Tage auf die Beerdigung. Es kann ja zum Beispiel sein, dass die Familienangehörigen sich für Organspende entscheiden oder sie erwarten noch andere Angehörige aus Ausland oder der Tote wird überführt. Da wird natürlich darauf gewartet, da wird der Tote erstmal gekühlt, kommt in einen Kühlraum, weil die Waschung findet relativ kurz vor der Beerdigung statt. Der Tote wird gewaschen, wird mit einem Leichentuch abgedeckt. Es gibt für Männer, nach meinem Wissen, 3 Leichentücher, für Frauen nochmal 2 zusätzlich für die Haare und für Brustkorb. Und nachdem die Totenwaschung und mit der Abdeckung mit der Leichentücher stattgefunden hatte, wird eigentlich der Tote in den Ort gebracht, wo dann eben das Totengebet stattfindet. Mhm. Bei meiner Kollegin war das so, dass wir direkt am Friedhof gebetet haben. Mhm. In Dreieich, da haben wir auf der Wiese zusammen das Gebet verrichtet und dann wurde sie begraben. Es, in der Regel aber wird das Gebet in einer Moschee, findet in einer Moschee statt und dann wird der Tote, wenn es jetzt vor Ort ist, wird der Tote eben zum Friedhof gebracht. Wenn es ein überführter Tote ist, kann es passiert auch oft, dass das Gebet trotzdem hier stattfindet und die Beerdigung aber im Ausland und da wird wahrscheinlich auch nochmal Gebet stattfinden. Mhm. Aber die Reihenfolge ist so, die Leiche wird freigegeben, kann beerdigt werden, also Kleidung ablegen, Totenwaschung nach Vorschriften, weil da gibt es auch ganz spezielle Vorschriften. Mhm. Dann wird mit der Leiche abgedeckt, in Sarg reingetan. Dann findet das Gebet statt, das gemeinsame Totengebet. Das wird in einer Gemeinschaft gebetet.
Mhm. Und kommt da eigentlich nur erstmal Familie, also Imam?
Nee,
Familie?
Also da werden alle eingeladen.
Offen?
Es ist offen. Da werden der Wunsch ist, dass so viele Leute wie möglich kommen. Mhm. Der Hintergrund ist, dass jeder für den Toten betet und für die Angehörige. Mhm. Und alle werden, also man sagt den Bekannten, aber auch nicht Bekannten Bescheid und der kann, der kommt dann zum Totengebet. Wenn es eben in der Moschee ist, kommen sie in die Moschee. Wenn es dann am Friedhof oder woanders ist, kommt man dann dahin. Aber in der Regel wird in der Moschee das Gebet gebeten und in der Regel wird der Tote im Ausland begraben. Wenn es jetzt jemand war, der in Deutschland aufgewachsen und gestorben ist, aber aus einem anderen Land kommt, wird er in der Regel dort auch begraben, weil man eben es hat unterschiedliche Gründe. Es kann deswegen sein, weil es die Heimat ist. Es kann aus dem Grund sein, weil man glaubt, nach 20 Jahren muss der Grab eben geleert werden. Oder man möchte eben neben Familienangehörigen begraben werden. Also es hat unterschiedliche Gründe, aber ich habe mittlerweile mitbekommen, dass es auch bei vielen Muslimen so ist, dass auch hier der Trend steigt, hier begraben zu werden in Deutschland.
Also in Darmstadt zum Beispiel gibt es einen muslimischen Friedhof.
Genau.
Mit Ausrichtung natürlich auf Mekka und das, was Ohne alles Sarg. Dazu gehört.
Genau. Ja, 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 genau.
Wobei, da sagte mir der Bestatter schon mit Sarg.
Okay.
Aber kein Sargdeckel.
Okay.
Ja,
okay.
Weil er einfach auch sagt, vom Beruflichen her, in dem Moment, wo ja ein Mensch stirbt, das sind ja auch ganz viel mal möglicherweise Giftstoffe oder möglicherweise Infektionen. Und da müssen einfach auch Menschen außenrum auch mitgeschützt werden.
Okay, also da kenne ich mich jetzt auch nicht mit allen Einheiten gut aus, aber so ist es in der Regel, dass eben die Reihenfolge Totenwaschung und die Totenwaschung findet normalerweise, also es gibt Totenwäsche, Frau wird in der Regel von Frauen gewaschen, Mann wird von Männern, es sei denn, ich glaube, Ehefrau kann das für den Ehemann machen. Und wenn die Angehörigen das wollen, haben sie Vorrang. Ansonsten gibt es auch welche, die diese Ausbildung gemacht haben und die Totenwaschung auch durchführen. Das findet alles in so einem geschlossenen Raum statt, die Waschung, zu dem die Öffentlichkeit keinen Zugang hat, um eben den Toten zu schützen. So läuft es dann.
Ja. Das frage ich nochmal. Sie sagten eben gerade muslimische Bestatter. Ich denke, hier in Frankfurt oder auch Offenbach werde ich viele muslimische Bestatter finden.
Wir kennen einen zum Beispiel, mit dem wir Kontakt haben. Der hat auch die Tochter von Frau Beshari beerdigt. Das ist vom Bestattungsinstitut Sabir, S-A-B-I-R. Die sitzen jetzt in Neu-Isenburg. Mit denen haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, auch was, wenn es darum ging, unsere Seelsorger zum Beispiel, mit denen eine kleine Exkursion zu machen, durften wir dahin und der hat uns das alles erklärt und gezeigt. Ja. Mhm.
Ja. Aber jetzt wohnt die muslimische Familie nicht in Frankfurt, sondern im hinteren Odenwald.
Ja, ja.
Müsste die dann erstmal einen muslimischen Bestatter beispielsweise da in Dreieich beauftragen? Oder wenn die jetzt sagt, aber wir haben hier die kleine Bestattung, die hier quasi alle vor Ort beerdigt?
Also ich glaube, muslimischer Bestatter wird deswegen bevorzugt, beziehungsweise es kann sogar sein, dass das vielleicht ist, also muslimische Bestatter wissen, ihr kennt ja die Regeln ganz genau, die wissen, wie sie vorzugehen haben und ich müsste jetzt auch mich erkundigen, ob es gestattet ist, dass der Tote von Nicht-Muslimen gewaschen
wird. Nee, das nicht, also ich habe mich mit dem, Beispiel mit dem Herrn Dechert unterhalten.
Ja, ja.
Herr Dechert hat ein Beerdigungsinstitut in Darmstadt und er sagt, natürlich, wir sind für alle da, aber in dem Moment, wo es, ich sag mal, in den innersten Kreis geht oder wo es um die Waschung geht, dann sind wir natürlich außen vor.
Okay, richtig. Ja. Aber die Muslime haben natürlich mehrere Möglichkeiten. Wenn sie vor Ort einen muslimischen Bestatter finden, können sie natürlich fragen. Der Fakt ist, der Tote muss gewaschen werden. Es gibt nur Sonderregelungen, wenn der Tote durch die Waschung, wenn die Leiche noch mehr geschädigt wird, wenn es jemand ist, der durch Feuer zum Beispiel zu Tode gekommen ist, ertrunken ist, da gibt es Sonderregelungen, dass da die Waschung nicht stattfinden muss. Ansonsten ist die Waschung Pflicht und die muss auch von einer Gemeinde erfüllt werden, ob das Gemeinde X oder Y ist. Das Gleiche gilt auch fürs Gebet und für die Beerdigung. Mhm. All diese Pflichten müssen gemacht werden. Mhm. Das ist Pflicht, unsere Pflicht gegenüber den Toten, sozusagen.
Betreuen Sie dann wiederum aber auch als Seelsorgerin gegebenenfalls die Familie, die da jetzt gewaschen hat? Wenn einer zu Hause im Bett einschläft, dann ist es in der Regel eher friedlich. Mhm. Wenn jemand durch einen Verkehrsunfall oder wie auch immer zu Schaden kommt, dann können da auf einmal Bilder sich im Kopf festsetzen.
Also ich habe bis jetzt, wenn ich Familien betreut habe, dann waren das eigentlich immer Angehörige von Suizidtäter. Also, und das ist natürlich eine große Herausforderung gewesen. Es waren, also ich denke, das macht einen, wie Sie sagen, sehr großen Unterschied, ob der Tote, ob man das von vornherein gewusst hat, ob das eine Krankheit war, ob jemand friedlich gestorben ist oder ob jemand sich das Leben genommen hat. Es ist schon ein großer Unterschied. Aber ich habe hauptsächlich diese Menschen betreut, die Angehörige von Suizidtätern. Und da habe ich erlebt, dass sie erstmal im Schockzustand waren, weil ich so akut da kam. Und da war noch gar nicht die Rede von Totenwaschung oder sonst noch was, sondern es ging erstmal darum, das zu begreifen.
Ja.
Hat er das jetzt wirklich getan und warum? Und wissen Sie, in solchen Momenten muss man sogar, wird man auch gebeten zu lügen, weil ich musste zum Beispiel einer Mutter sagen, dass er im Krankenhaus durch Tabletten gestorben ist und nicht durch Suizid. Weil sie war sehr krank und sie hätte das nicht ertragen, genau. Also manchmal muss man das so machen, aber in der Regel ist es erstmal ein Schock für die Familie.
Absolut. Ja. Absolut. Ja.
Und natürlich kommt bei Suizid natürlich auch die Frage auf, ja, kommt er jetzt in die Hölle, weil er Suizid begangen ist, weil Suizid ist ja im Islam verboten. Nur ist halt dort die Frage, ja, war der krank? Also das spielt auf jeden Fall eine Rolle, was die Hintergründe waren. Mhm. Ob der Mensch krank war und Depressionen hatte und so weiter und so fort.
Also im Endeffekt von einem Dschinn oder wie auch immer geritten worden ist.
Ja, da können so viele Dinge eine Rolle spielen. Also ich könnte niemals einen Angehörigen sagen, jetzt ist Ihr Sohn, entschuldigen Sie, aber in der Hölle oder sowas. Niemals. Ich bin da sehr vorsichtig und sage, er war anscheinend krank oder sie war krank und Gott kennt die Gründe viel besser als wir und Gott ist barmherzig. Also ich gehe gar nicht auf das Thema Sünde ein. Das machen wir in der Seelsorge generell nicht. Dass wir immer versuchen, auf die Barmherzigkeit und Vergebung zu sprechen und zu sagen, Krankheit ist eben ein sehr wichtiger Grund. Manche Menschen können einfach nicht anders. Das ist eben so. Das ist Krankheit, das ist Depression, das kann, also darüber reden wir nicht so wirklich. Ich versuche nur in dem Moment die Angehörige zu beruhigen, weil sie nicht nur das Thema Tod im Kopf haben, sondern auch das Thema Sünde und Hölle. Das ist schon, ja, die fragen auch ganz vorsichtig, was passiert jetzt mit ihm? Also, ja, und erwarten manchmal konkrete Antworten. Da gibt es aber keine konkrete Antwort. Das wissen wir halt nicht.
Ja, bis hin dazu, in dem Moment, wo wir von uns aus jetzt, egal ob jetzt muslimisch oder christlicher Seelsorge, wir sind nicht Gott. Wir haben nicht die letzte Entscheidung.
Natürlich. Ja. Also da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein über unsere Aussagen.
Ja.
Vor uns stehen Menschen, die gerade sehr schlimme Schicksalsschläge durchmachen und da ist auf jeden Fall Empathie sehr, sehr wichtig.
Absolut.
Und nun verabschiede ich mich bei Ihnen, meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In der kommenden Woche werden wir das Gespräch weiterführen mit Songül Yasha, der ehrenamtlichen Klinik- und Notfallseelsorgerin im muslimischen Bereich in Frankfurt. Gehen Sie unter dem Segen Gottes in die vor Ihnen liegende Zeit. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Geh hin im Frieden Gottes.
Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Zeit. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, bitte ich Sie um eine Rückmeldung bei iTunes. Sie können mir auch gerne eine Mail unter podcast-klinikseelsorge@stefanhund.com schreiben. Bei ausreichend Interesse werde ich im Rahmen meines Studienquartals, welches bis zum Jahreswechsel 2017/18 geht, auch 2 oder 3 Hörertreffen anbieten. Mehr dazu in diesem Podcast. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich als Klinikseelsorger in erster Linie für meine Patientinnen und Patienten, deren Angehörige und die Mitarbeiter am Klinikum in Darmstadt zuständig bin. Ich freue mich, wenn Sie auch in der kommenden Woche wieder dabei sind, wenn es heißt Neues aus der Klinikseelsorge. Vielen Dank, Ihr Stefan Hund.